Da muss man ein bisschen
ausholen?
Ausholen und ein bisschen in die Strukturen des Aufbaus eines Innenministeriums eindringen. Aber um es relativ kurz zu machen, der Innenminister ist mit seinem Ministerium die oberste Dienstaufsichtsbehörde aller Polizeidirektionen oder aller Polizeidienststellen in Baden-Württemberg. Und über das Innenministerium laufen dann auch sämtliche Einsätze verdeckter Ermittlerinnen, also ob das jetzt im Drogenmilieubereich ist oder bei Rockerbanden oder sonst wo, und eben auch der Einsatz verdeckter Ermittlerinnen in der linken Szene, also auch bei uns hier in Heidelberg. Und der oberste Dienstherr ist auch derjenige, der dann beispielsweise eine von der einsatzanordnenden Polizeidienststelle beantragte Sparerklärung zu unterschreiben hat. Sparerklärung bezieht sich dann auf die Akten, die in unserem Fall von Gewicht sind und die wir eben gerne einsehen würden. Und die hat er dann unterschreiben lassen, weshalb wir jetzt nur einen Teil der Akten überhaupt zu Gesicht bekommen und den auch nur verstümmelt und geschwärzt. Das heißt, er verhindert also direkt, indem er diese Sparerklärung unterschrieben hat, eine Aufklärung.
Jetzt hat dieser Minister die Aufklärung verhindert, indem er die Sperrerklärung abgegeben hat. Man muss dazu sagen, das wäre nötig, da reinzugucken, weil man muss ja zumindest mal wissen, was ist denn jetzt der Anlass? Gibt es überhaupt, es gibt ja ein Polizeigesetz, darüber genau. Redet heutzutage niemand mehr, sehr wohl Ermächtigungsgrundlagen, wo solche verdeckten Operationen auch in politische Gruppierungen hinein, so wird zumindest interpretiert von eurer Polizeidirektion, möglich werden. Das heißt, wo gesagt wird, es besteht ein Verdacht einer schwerwiegenden zukünftigen Straftat, wo dann so eine verdeckte Ermittlungsaktion stattfinden soll. Die hat ja relativ lange gedauert im Fall von Simon Brommer. Die ging ja über mehrere Monate und er war ja auch wohl nicht alleine in dieser Angelegenheit unterwegs, um die politischen Strukturen Heidelbergs, ob es jetzt der BUND ist, Greenpeace, was da alles durch wäre, Hochschulgruppen und so weiter. Er ist ja überall auch in Europa rumgekommen, nicht? Aber das ist der Punkt. Und dieser Punkt wird durch den Minister nach wie vor in der Aufklärung behindert.
Genau, deshalb hat er ja noch zu Wahlkampfzeiten die Grüne Partei, aber auch die SPD, immer wieder von einer Generalrevision des Polizeigesetzes gesprochen. Das Polizeigesetz ist vor ein paar Jahren
2008.
im Schatten des Versammlungsgesetzes, gegen dessen Änderung es sehr massiven Widerstand gab, eben durchgedrückt worden. Und ich sage immer, es öffnet Tür und Tor für Willkürmaßnahmen der Polizei. Und das ist auch tatsächlich so. Und in diesem Polizeigesetz, das jetzt natürlich nicht revidiert wird unter Grün-Rot, das war nur ein Versprechen. Wir wissen auch von Hans-Ulrich Skerl, dem innenpolitischen Sprecher der Grünen, dass sich da an diesem Gesetz nichts ändern wird unter Grün-Rot. Es wird eher noch erweitert, also sie wollen da eher noch weitere Paragraphen einführen, wie zum Beispiel das Alkoholkonsumverbot auf freien Plätzen und so weiter. Also wie gesagt, das wird eher noch schärfer werden. Damit können wir rechnen, dass sich da dran nichts ändern wird. Und in diesem Polizeigesetz stehen eben auch die Paragraphen 20 und 22 und die regeln den Einsatz solcher verdeckter Ermittler, aber natürlich nur auf einer vollkommen abstrakten, in die Zukunft gerichteten Ebene. Das heißt, wir haben es in unserem Flugblatt, das wir gestern verteilt haben, so beschrieben, wenn ein Kriminaldirektor Bernd Fuchs, das ist der Leiter der Polizeidienststelle Heidelberg, einen paranoiden Schub erleidet und nicht mehr so gut schlafen kann und irgendwie denkt, dass die Linken in seiner Stadt unkontrollierbar seien und im Verborgenen agieren und irgendetwas planen, was irgendwann einmal passieren könne, dann kann er einfach in Stuttgart beim Innenministerium, beim Landeskriminalamt verdeckte Ermittlerinnen beantragen. Genau so ist es bei uns passiert. Es gibt nicht das geringste strafrechtlich Relevante. Es gibt auch nichts, was irgendwelchen Ziel- oder Kontaktpersonen direkt zugeordnet werden könnte. Es ist nur die Vermutung, dass irgendwann einmal in naher oder ferner Zukunft Molotow-Cocktails, die irgendwo gefunden wurden, in einer Wohngemeinschaft 53 Kilometer von Heidelberg entfernt zum Einsatz kommen könnten. Das ist alles an diesem Konstrukt. Und der Innenminister ist, und ich betone das nochmal, der oberste Dienstherr, natürlich auch von Herrn Bernd Fuchs. Da gibt es dann Absprachen. Herr Gall hat dann auch gestern zielstrebig auf den Einsatzleiter Zacherle, der auch in den Spitzel-Skandal involviert war, zugegangen, hat ihm die Hand geschüttelt, wo wir uns dann auch gefragt haben, woher kennen die sich denn jetzt so gut? Also das ist alles ganz klar, das ist ein abgekartetes Spiel und sie wollen eben die linken Strukturen hier in Heidelberg angreifen und zerschlagen.
Das werden sie wahrscheinlich nicht nur in Heidelberg wollen, sage ich jetzt mal off the record. Aber wie gesagt, also gestern war der Herr Innenminister zwar begrüßungsresistent gegenüber Herrn, da war er begrüßungsfreudig gegenüber Herrn Zacherle, aber bürgerresistent, sagen wir es mal so. Mit Kritikern diskutiert der Minister offenkundig nicht so gerne und macht sich dann doch lieber aus der Stadtbücherei und dem größten Saal schnell hinfort. Kann man so festhalten?
Das kann man so festhalten, ja.
So, dann bedanke ich mich mal für deinen Bericht. Wie macht ihr jetzt weiter? Wie geht's bei euch im Verfahren weiter?
Also für uns war das jetzt, um mal wieder auf die Ebene der Situation unserer Fortsetzungsfeststellungslage zu kommen, mit der ja dann Herr Gahl auch indirekt zu tun hat, weil er eben die Offenlegung der Akten verhindert. Der Auftritt gestern und so wie er abgelaufen ist in seiner Desolatheit ist für uns natürlich nicht schlecht, weil jetzt können wir der Öffentlichkeit auch beweisen oder die Öffentlichkeit nachzeichnen lassen, dass der Herr Gall wirklich überhaupt keine Gründe hat, die Sperrerklärung auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Und solche Auftritte führen natürlich dazu, dass er auch nicht mehr ernst genommen wird. Also er wird ja auch in seiner Seriosität natürlich da bröckeln. Und das werden wir natürlich nutzen, öffentlichkeitswirksam. Winfried Kretschmann hat sich ja irgendwann mal auf Abgeordnetenwatch.de hinter seinen Innenminister gestellt und gesagt, ja nun, da gäbe es eben Geheimhaltungsgründe, aber da hat sich eben das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht in Mannheim, die haben sich da nicht dahinter gestellt und von daher sieht es für uns jetzt zurzeit gar nicht mal so unglaublich schlecht aus, weil es jetzt zumindest vereidigte Juristinnen und Juristen in Mannheim gibt, die sich alle Akten komplett ungefälscht und ungeschwärzt angucken können und dann zu dem Ergebnis kommen müssen, ob es denn rechtens sei, diese Akten uns gegenüber, also den Klägerinnen und Klägern, zu sperren. Und das nächste wird jetzt eben das In-Kamera-Verfahren sein, das im Geheimen stattfinden wird, wo sich dann Innenministerium und die Gerichte an einen Tisch setzen und darüber beraten, ob die Sperrung denn noch rechtens sei. Und dann wird es zum Prozess kommen und den bereiten wir gut vor. Es gibt die Klageschriften, die 7 Klageschriften von den 7 Klägerinnen. Und dann wollen wir mal sehen, ob sie mit dieser Tour durchkommen. Ich bin da mittlerweile relativ guter Dinge, dass sie das nicht schaffen werden, weil es wirklich nichts strafrechtlich Relevantes gibt und man auch nicht einfach sagen kann, irgendwann einmal werden Straftaten geschehen und deshalb müssen wir Spitzel einsetzen. Also das ist ja wirklich, also damit dürfen sie nicht durchkommen.
Ja, ich meine natürlich, die andere Frage ist, dadurch, dass es natürlich jetzt vereidigte Juristen sind, ist es natürlich ein sehr, nicht gerade sehr bürgerfreundliches Verfahren und dann noch nicht ein transparentes öffentliches Gerichtsverfahren. Ja. Das muss man einfach einschränkend immer noch dazu sagen, selbst wenn das möglicherweise zu diesem Ergebnis käme. Und die andere Frage ist natürlich, die durchaus auch aufgeworfen werden müsste, ist überhaupt, ob diese in dieser Bestimmtheit oder Unbestimmtheit Verfasstheit des Polizeigesetzes, ob das überhaupt verfassungsrechtlichen Normen entspricht. Das wäre die andere Frage, die ja auch noch aufzuwerfen wäre.
Genau, da müsste man das Polizeigesetz dann auch nochmal angehen. Und das würde aber dann der zweite Schritt sein.
Das also wird weil, der zweite Schritt.
Ja, ja, aber das ist schon richtig klar, weil das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt eines solchen Einsatzes, der ja nicht über die Strafprozessordnung laufen kann, weil ja keine Straftaten vorliegen. Und Straftaten, soweit sind wir tatsächlich noch nicht, können auch nicht einfach konstruiert werden. Also es muss sie geben und sie müssen auch physisch nachweisbar sein. Das gibt es in unserem Fall nicht, sonst hätten sie das ja gemacht über die Strafprozessordnung. Oder sie hätten den 129er sich aus dem Arm geschüttelt. Nein, sie haben nur dieses Polizeigesetz und deshalb müssen wir das natürlich auch angehen.